dass man immer so im Rampenlicht steht hier vorne. Nicht so hell, bitte. Darf ich zunächst ein persönliches Wort sagen? Zunächst einmal Dank für all die Sorge und das Gebet für meine Frau und mich. Am letzten Wochenende hatten wir einen ziemlichen Tiefgang. Ich hatte 200 Blutdruck plötzlich und einen Hexenschuss noch dazu. Und die Gisela musste in die Klinik so eine Maske anzupassen und all solche Dinge. Und wir haben gehört und gespürt, dass ihr uns getragen habt und an uns gedacht habt. Es geht langsam wieder aufwärts, sonst könnte ich hier vorne jetzt nicht stehen. Und dann noch etwas. Der Gottesdienst liegt ja heute ganz in den Händen von zwei Technokraten. Wisst ihr das? Zwei Ingenieure leiten heute den Gottesdienst hier. Ja, also das ist ja gewaltig. Für mich bedeutet das aber auch, bei manchen meiner Predigten auf fremde Hilfe zurückzugreifen. Das ist ja nicht unlegitim, das darf man machen, aber ich wollte es nur einfach mal sagen. Ich tue das mit freundlichem Einverständnis der Arische Gemeinde Hamburg, bekannt aus der Fernsehkanzel. Und da hole ich mir manche Sachen her, benutze manche Sachen auch direkt, aber so ist das mal, wenn man so nicht die Theologie so richtig studiert hat, dann fällt einem das schwer, alles selber zu erarbeiten. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich möchte noch beten. Herr, zeig du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Zum Advent singen wir doch so schön, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. So wird's gesungen, und ist auch gut so, weil der Heiland in die Welt gekommen war, um das Heil und das Leben zu den Menschen zu bringen. Der König kommt, so sagen wir an Advent. Der König kommt. So war es auch in den Tagen vor dem jüdischen Passafest in Jerusalem. Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, der König kommt. Am Anfang von Johannes 12 ist uns berichtet, dass Jesus sechs Tage vor dem Fest nach Bethanien kam zu Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. Dabei salbte Maria seine Füße mit einer überaus köstlichen Salbe. Wir haben gesehen, wie Maria das mit ungeteiltem Herzen tat und das Beste, was sie hatte, für Jesus gab. Wir können das heute gar nicht mehr so ermessen, ein Gläschen mit Salbe, kein Problem, aber damals war das ein Vermögen. Alles, was sie besaß, gab sie Jesus. Und das gab sie ganz. Dabei konzentrierte sie sich voll auf Jesus und als Nebenwirkung duftete das ganze Haus. Marias Salbung ist ein wunderbares Beispiel für wahre Anbetung. Nicht aus Pflicht, Gewohnheit oder Angst, sondern aus Liebe. Und wo das geschieht, geht ein Wohlgeruch auch heute noch. Davon geht ein Wohlgeruch auch heute noch aus. Ein Wohlgeruch in atmosphärischem Sinne. Während Judas und die anderen Jünger diese Hingabe mehr oder weniger verachteten, was die da tut, man hätte da viel mehr mitmachen können, gab Jesus dieser hingebungsvollen Tat der Maria einen ganz besonderen Stellenwert. Er sagte ihnen, lasst sie. Und dann fügt er noch hinzu, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wir reden heute noch davon. Das hat er hier gesagt. Am nächsten Tag nun geht Jesus mit seinen Jüngern dann den direkten Weg von Bethanien nach Jerusalem. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen Hosianna. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzen auf dem Füllen einer Eselin. Jesus ließ sich das interessanterweise gefallen und steigt zudem noch auf ein Eselfüllen, um von Ölberg in Richtung Jerusalem zu reiten, während die Volksmenge ihm zujubelten. Jetzt gehen wir aber zuerst einmal an das Ende unserer Schriftlesung von vorhin zurück zu Vers 23, weil dort etwas ganz Besonderes steht. Vers 23 von Johannes 12. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das ist unser erster Punkt in den Betrachtungen. Jesus bestimmt selbst das Datum seiner Kreuzigung. Er hat das, was dort geschieht, selbst in der Hand. Und das lohnt es sich einmal näher zu betrachten. Zuvor wollten die Obersten der Juden ihn immer wieder umbringen, aber die Stunde war noch nicht da. Auch wenn Jesus Menschen heilte, sagte er dabei nicht selten, dass sie niemand etwas davon sagen sollten. Er wollte kein Aufsehen erregen. Obwohl er immer wieder selber verkündigte, dass er der Sohn Gottes ist, hielt er es mitunter doch für klüger, seinen Jüngern zu befehlen, dass sie das nicht weitersagen sollten. Eigentlich komisch, denken wir. Sagt's nicht weiter. An anderer Stelle heißt es, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Jesus verbarg sich. Was heißt das? In dem Moment ging er hinüber in die andere unsichtbare Welt. Er verbarg sich. Wie kann ich im Verborgenen noch da rausgehen? Habe ich mir gedacht. Gewaltig. Manchmal ging Jesus seinen Befolgern auch nicht aus dem Weg, sondern blieb, und wir lesen, es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte eine Hand an ihn. Warum eigentlich nicht? Sie wollten etwas tun und konnten nicht. Sie waren gelähmt. Und berichtete dann ihren Auftraggeber, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Sie konnten es nicht tun. Die Zeit war noch nicht da. Sie hatten einfach keine Macht über Jesus. Die Feinde machten Druck und wollten ihn umbringen, aber es gelang ihnen nicht. Und wie ist die Situation jetzt? Jetzt macht Jesus umgekehrt Druck. Jetzt zieht er sich nicht mehr zurück, sondern geht voll in die Öffentlichkeit. Er nimmt sich ein Eselsfüllen, ganz ungewöhnlich, und reitet darauf nach Jerusalem und lässt sich diese Ehrbezeugung gefallen. Er sagt nicht mehr, seid still, sonst reizt ihr die religiösen Führer und sie werden kommen und mich umbringen. Nein, diesmal lässt er es geschehen, ungehindert, wenn die Volksmenge Palmzweige schwingt und die Verse aus Psalm 118 ruft. Oh, Entschuldigung. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Jetzt will der Herr Jesus, dass sie kommen und ihn töten. Er will die Oberen bewusst zum Handel zwingen. Warum? Weil jetzt die Stunde da ist. Was hatte der Hohe Rat und die anderen jüdischen Führer nämlich vor? Sie wollten Jesus töten, aber nur nicht während der Zeit des unmittelbar bevorstehenden Passafestes. Warum hatten sie es auf einmal nicht mehr so eilig? Sie hatten miteinander beraten und sprachen, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Aber Gottes Ratschluss war, dass es doch während des Festes geschehen sollte. Jesus hatte seinen eigenen Zeitplan und richtete sich nicht nach dem der Juden. Indem er auf einem Eselfüllen nach Jerusalem eintritt, beschleunigt er die Angelegenheit, um nämlich genau während des Passas ans Kreuz zu gehen. Und zwar zu demselben Zeitpunkt, an dem die Lämmer im Tempel geopfert wurden. Gottes Zeitplan. Gewaltig. Dort wurden nach altjüdischer Tradition und Brauch die Lämmer geopfert und zur gleichen Zeit wurde das Lamm Gottes geopfert. Gewaltig, unvorstellbar. Darum heißt es auch bei Paulus, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Was können wir daraus lernen? Jesus übergab sich dem Kreuzestod genau zu dem Zeitpunkt, den Gott von Ewigkeit her dafür bestimmt hatte. Kein anderer Zeitpunkt. Die Menschen und auch der Teufel wollten Jesus vorher schon umbringen. Und es funktionierte nicht. Sie wollten es später tun, nur nicht am Passa. Aber es gelang nicht. Die Welt läuft nach Gottes Uhr und Jesus starb nach seinem Zeitplan und nicht nach dem Zeitplan der Pharisäer. Er hatte nicht nur sein Leben, sondern auch sein Tod voll und ganz in seiner Hand. Nicht seine Verfolger, sondern er selbst steuert die Vorgänge seines Leidens und Sterbens. hat er doch von seinem Leben gesagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen, aus Johannes 10, Vers 18. Deshalb rief er später auch dem Pilatus zu, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Haben wir nicht einen herrlichen Gott? Die Menschen planen und machen, was sie nur tun können, aber es geschieht nur das, was Gott will. Der Spruch, das Sprichwort, der Mensch denkt, aber Gott lenkt, ist ja aus den Sprüchen entnommen. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Mensch denkt und Gott lenkt. So ist es. Lass die Menschen tun und lassen, was sie wollen. Aber daraus wird doch nur das, was Gott will. Welch ein wunderbarer Trost liegt in dieser Gewissheit. Geschehen wird nur das, was Gott will. Mag es um uns herum aussehen, drunter und drüber gehen, auch körperlich Probleme geben. Es wird nur das geschehen, was Gott will. Jetzt gehen wir zurück in unseren Text hinein und betrachten weiter, was sich auf dem Weg nach Jerusalem alles so ereignete. Gehen weiter bei Vers 16. Das war der zweite Punkt. Die Jünger verstehen anfangs nichts. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerte sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Vers 16 unseres Textes. Offensichtlich fühlen sich die Jünger von den Ereignissen überrannt. Die riesige Volksmenge, die war zusammengekommen aufgrund dessen, was dort mit dem Lazarus geschehen war. Natürlich, was er dort tat, war gewaltig. Jetzt wollten sie ihn zum König machen. Die vielen Hosianna-Rufe, das alles konnten die Jünger nicht mehr verstehen. Und so schreibt Johannes ganz schlicht, dass sie anfangs nicht verstehen konnten. Und das, obwohl doch alles Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie war. Sie konnten die Ereignisse einfach nicht verstehen. Geht uns das nicht manchmal auch so? Ich kann es nicht verstehen. Gehen wir nur nicht dahin und suchen nach irgendwelchen Antworten, nach irgendwelchen Lösungen. Sie hätten wissen müssen, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Zacharia 9, Vers 9, siehe, dein König kommt. Ja, sie hatten einen anderen König im Sinn. Siehe, dein König kommt. Die Jünger erlebten das, was wir auch so oft erfahren. Wir steigen durch die Ereignisse unseres Lebens nicht mehr durch. Wir verstehen manches nicht und fragen nur noch, Herr, warum? Ist es dir schon mal so ergangen? Herr, warum? Was soll das bedeuten? Wohin soll das noch führen? Und das zeigt uns auch, wegzudenken von dem Herr, warum, zu fragen, Herr, wozu? Wohin soll das führen? Herr, wozu? Es gibt eine ganz andere Blickrichtung. Aber im Text steht da noch ein kleines Wörtchen, das wir nicht übersehen sollten. Das ist das Wort anfangs. Das verstanden seine Jünger anfangs nicht. Anfangs verstanden sie nicht, was dort vor ihren Augen geschah. Aber es kam eine Zeit, da verstanden sie. Jesus sagt einmal zu Petrus, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Nachher wirst du es erfahren. Das zeigt uns doch und ist ein Beweis dafür, dass alles, was wir nicht verstehen, dennoch eine tiefe Bedeutung hat. Denn was ist mit diesem hernach denn gemeint? In unserem Text heißt es, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand. Als Jesus verherrlicht war. Wann und wie wurde denn Jesus verherrlicht? Das geschah, als er in den Himmel aufgenommen wurde. Und da kam der Heilige Geist am Tage der Pfingsten. Das heißt, der Heilige Geist ist an Jesus Stelle auf die Erde gekommen und da bekamen die Jünger Antwort für das, was sie lange nicht verstanden hatten. Da zeigt sich eine wunderbare Botschaft. Auch der Heilige Geist kam, das erlebten die Jünger und gab Klarheit. Wir können uns auch oft den Kopf zerbrechen über alles, was wir nicht verstehen. Wir werden verwirrt bleiben, bis der Heilige Geist uns alles lehrt. Deshalb hat Jesus so wunderbar gesagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hernach, später. Hier lernen wir, wie unerlässlich der Heilige Geist ist, sonst könnten wir nichts verstehen. Wie kann ein Mensch ohne den Geist Gottes die Wahrheiten Gottes verstehen, die Bibel verstehen? Es geht einfach nicht. Da gibt es einen allgemeinen Glauben, der zwar die Bibel für wahr hält, aber nur theoretisch ist. Das ist ein toter Glaube, ein religiöser Glaube, ein Verstandesglaube. Was aber vonnöten ist, ist lebendiger Glaube vom Heiligen Geist gewirkt. Es ist nicht genug, nur aus dem Fleisch geboren zu sein. Wir müssen auch aus dem Geist geboren sein. Sonst kann man die Welt Gottes nicht sehen und erkennen und nicht verstehen. Der Jesus sagt zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird. Was ist hier gemeint? Wie köstlich ist es, dass wir in der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen durften. Und jeder, der wiedergeboren ist, der weiß auch, dass er ihn hat. Und der Heilige Geist bleibt auch in uns. Er hält uns den Glauben und füllt uns immer wieder mit neuer Kraft. Zudem lehrt er uns auch, dass wir vieles, was wir lange nicht verstanden haben, nun endlich verstehen durch sein Wirken und sein Zutun. Und das tut er nicht auf einmal, das könnte man nicht ertragen, sondern Schritt für Schritt Wachstum. Die Jünger konnten das alles, was sich dort gerade so ereignete, einfach nicht verstehen. Erst die erhebenden Hosianna-Rufe, Freude und Triumph machten sich breit, der König kommt. Dann aber lesen wir in Lukas, Parallelstelle zu diesem Bericht, 19. Als er nah hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkennest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Deine Feinde werden keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Wie passt das zusammen? Mit dem lauten Königsjubel um Jesus und dann weint er über die Stadt. Wie passt das zusammen? Denken wir auch an die verwirrten Emmausjünger. Jesus war gekreuzigt, die Kunde ging um, dass er auferstanden sei. Das war Chaos für sie. Sie konnten es nicht verstehen. Sie waren wie zugeklebt. Aber nachdem Jesus ihnen anhand der Propheten erklärt hatte, heißt es in dem Bericht, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Brannte nicht unser Herz in uns? Wir sehen also, wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist bei der Wiedergeburt in den Menschen hineingegeben wird und uns all das lehrt, was wir zuerst nicht verstehen. Was konnte ich schon verstehen, als ich zum Glauben kam? Wenig, ganz wenig nur. Ich wusste, das verstand ich bin getrennt von Gott. Und dann ging es erst los. Wir gehen weiter zu Vers 17 bis 19. Dritten Punkt. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Ihr seht, dass ihr nichts tun könnt. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legten Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Man muss sich das mal vorstellen für die Pharisäer. Die Szene wechselt zu den Pharisäern. Sie merken, dass sie einfach nicht Herr der Lage waren. Damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet, dass Jesus sie durch seine königliche Parade so in Zugzwang brachte. Sie wollten doch erst nach dem Passafest wieder aktiv werden, wenn das alles vorbei war. Die Pharisäer sprachen, ihr seht, dass ihr nichts ausrichten könnt, alle Welt läuft ihm nach. Welch ein Eingeständnis. Und daraus sehen wir auch, wenn die Welt auch selten recht hat mit dem, was sie spricht, aber hier sagt sie die Wahrheit. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Wie viele Menschen suchen und strecken sich aus nach irgendeinem Gott? Sie können nichts ausrichten, absolut nichts. Lasst uns festhalten, Unsere Widersacher können nichts ausrichten. Psalm 118, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen tun? Sind wir bereit, den geraden Weg mit Jesus zu gehen? Folgen wir ihm so nach, dass wir bei allem um uns herum, was immer auch die Leute reden und tun, fest im Herzen sagen können, sie können nichts ausrichten. Es kann nichts geschehen, was Gott nicht will und in seinem Plan ist. Letzter Punkt, Vers 20 bis 21. Wir möchten gerne Jesus sehen. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Und in der Volksmenge waren einige Griechen, Heiden also. Die verstanden ja auch nichts, wie sollten sie auch? Aber sie hatten einen besonderen Wunsch. Sie wollten näher an Jesus heran. Da sagt Philippus dem Andreas, die beiden sagen es Jesus, Herr, das sind Heiden, die wollen dich gerne sehen. Was für ein Wunsch. Das sind Heiden, die wollen gerne Jesus sehen. Haben wir dieses Bedürfnis auch noch? Wollen wir sagen, wir wollen gerne Jesus sehen? Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir den Vater, so hat er selber gesagt. Wenn wir ihn haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Wir waren doch auch einst Heiden, Fremdlinge, ferne von Gott. Aber jetzt dürfen wir Jesus sehen, mit unserem geistigen Auge. Welch eine unbeschreibliche Gnade. Wir dürfen Jesus sehen, den Vater sehen. Auch wenn wir anfangs nicht alles verstanden und heute noch nicht alles verstehen, ja, das wird ja bis zum Ende so sein, dass wir nicht alles verstehen. Müssen wir auch nicht. Und wenn wir so manche Fragen auch hören, die uns gestellt werden, ja, wie war das denn da mit Adam und Eva und Kain, wo hat er seine Frau und mit den 6 Tagen, all diese, ja. Ich habe da keine Probleme zu sagen, du, das verstehe ich jetzt so auch noch nicht. Aber im Himmel werde ich sehen, wie es gewesen ist. Ja, ich muss ja nicht alles verstehen oder erklären können, aber im Himmel werde ich sehen. Und bei all den Diskussionen, auch mit anderen Religionen, die einfache Frage, die mir dann kommt, weißt du, dass du in den Himmel kommst? Das frage ich auch uns. Weißt du, dass du in den Himmel kommst? Denn dafür ist das ja alles geschehen. Jesus hat seinen eigenen Tod fest in seiner Hand. Niemand konnte sein Leben nehmen. Genauso ist es auch mit jedem Kind Gottes, mit dir und mit mir. Jesus hat unser Leben und Sterben von A bis Z in seiner Hand. Auch wenn es mal runtergeht und Schmerzen gibt. Ich habe jetzt auch wieder Schmerzen. Er hat mein Leben in seiner Hand. Ist nicht das Wichtigste. Das ist wichtig. Sein wunderbarer Wille wird an uns geschehen, auch wenn Menschen, Umstände oder der Teufel mit seinen Dämonen es ganz anders wollen. Gott allein ist der Herr. Darum fürchten wir uns nicht. Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir das wissen und bekennen dürfen. Du bist der Herr unseres Lebens. Du bist der Herr über deine Schöpfung, über allem, was geschieht. Auch da verstehen wir so vieles nicht. Aber nachher werden wir es verstehen, wenn wir deinen Plan sehen, wie du ihn gemacht hast. Zeige uns deine Wege, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Mehr brauchen wir nicht. Danke, Vater im Himmel, dass du auch so mit uns gehst. Amen.